In the House drinne, denn es ist ein Quickie-Zeit. Also, runter die Box und los geht's. Also, Rubbelikatz. Und Rubbelikatz mache ich nicht alleine. Das wäre doof, denn ich rubbel jetzt mit Mike zusammen. Guten Tag.
Hallo Carsten, Zeit für ein Quickie, ja.
Ja, Zeit für ein Quickie. Ich habe mich kurz mit Mike mal für ein Quickie verabredet. Einmal Birken 50 Mücken. Los geht's.
Alter Falter. Okay, lass uns direkt loslegen. Es gab ja ein Spiel, was wir zu bequatschen haben. Und zwar das Spiel der Rams, die ich heute nie wieder unterschätzen werde.
Nein.
Gegen die Buccaneers.
Und nee, wir müssen es anders sagen.
Sag.
Brady kann nur lang. Denkt er zumindest. Also dieser berühmte Möhre-Song, das sind keine 30 Zentimeter. Hat er falsch verstanden. Das ist nicht mehr mit seiner Genauigkeit. Entweder muss er mal mit James Winston darüber sprechen, ob dieser Augenarzt in Tampa Bay noch Zeit hat oder auch nicht. Also, nee. Also die Rams waren gut, aber Brady war schlechter.
Also, die Rams haben 27-24 gewonnen. Und warum Carsten und ich direkt so auf Brady schießen, ist das einfach mit 2 Minuten auf der Uhr, Tom Brady das lange Ding versucht und es geht ziemlich schief. Es wird intercepted bei Fuller und die Rams gewinnen quasi dadurch das Spiel und Brady wirft mehr oder weniger schon wieder das Spiel weg für die Bucks. Also, ist nicht die erste wichtige oder bittere Interception von Brady in dieser Saison gewesen. Wir wissen alle, letzte Woche war er bockstark, diese Woche bockschlecht. Gibt es das überhaupt?
Ja.
Ziemlich schlecht,
ja,
auf jeden Fall.
Vor allem Bock, Ziegenbock, Goat.
Ja, das passt.
Also, ja, wir haben Lauf.
Man muss aber generell sagen, beide Mannschaften, also es war ein seltsames Spiel irgendwo auch, das Laufspiel hat hüben wie drüben nicht funktioniert. Ne?
Also, hüben wie drüben?
Also gar nicht.
Sollten sie noch üben?
Oh.
Mhm. Läuft bei mir. Mittags kann ich Quiggy. Das,
ja,
kann ich
gut. Die Bucks 42 Yards insgesamt und die Browns 37. Die hatten keinen Bock, oder? Also laufen war.
Also du läufst doch nicht gegen Aaron Donald. Das Ganze, also das ist so wie du weißt, dass du aufs Maul kriegst. Das ist so wie, weißt du, wie früher diese Gang-Geschichten. Du weißt, dass wenn du rot anhast und du gehst in die Region der Gang, die blau trägt, weißt du, das ist nicht gut. So. Und so weißt du auch, wenn dieser Typ, also ich meine, ich habe Interviews mit ihm, der drückt 500 Pfund auf der Bank. 500. Alter, das ist ein Monster. Sorry, das ist genetisch, ist das schon mal, das ist nicht, das ist keine gute Voraussetzung. Vor allem, das ist so, als wenn so ein Leopard 2 Panzer auch noch die Beschleunigungswerte eines Formel E Autos hat. Das ist nicht cool. Und da läufst du einfach nicht durchs A-Gap, das weißt du. Und wenn du außenrum laufen willst, ist auch nicht cool. Also aus Seiten der Tampa Bay Buccaneers, ich finde schön, dass ich vorhergesehen habe, dass JPP trotz seiner nur noch 7 oder 6,5 Finger irgendwie wieder eine Interception fängt und er hat es wieder gemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Also du läufst nicht über außen, du läufst nicht durch, also bei beiden Teams ist es keine gute Idee, durch die Mitte zu laufen. So, nee. Das weißt du als Offense-Koordinator, da musst du halt werfen.
Und deswegen musst du mehr werfen. Deswegen haben wir auch insgesamt in diesem Spiel 4 Interceptions gesehen. Also auch Jared Goff hatte einen, also mal kam ein Riesenpassball rum und dann wieder der nächste Dulli-Pass. Also es war jetzt nicht so, dass Goff das Spiel für die Rams gewonnen hat, auch wenn er 376 Yards geworfen hat, was eine starke Zahl ist. Er hatte auch 2 Interceptions dabei. Also es war wirklich, es ging hin und her.
Die Bucks, aber der kleine, aber feine Unterschied ist, er hat 3 Touchdowns und 2 Interceptions, ja, und somit kannst du das noch als guten Arbeitstag durchgehen lassen.
Ja.
Während du auf der anderen Seite Tom Brady hast mit nur 216 Yards, 2 Touchdowns und 2 Interceptions. Und dann ist es, ich zitiere Ecke Domisch, eher ein gebrauchter Tag.
Zumal Brady natürlich der Erfahrene von beiden ist und Goff, dass nicht in der Crunch-Time passiert ist. Und Brady, muss man sagen, da waren wirklich ein paar Pässe bei. Also ich habe es mir echt mal genau angeguckt. Die waren einfach schlecht geworfen. Es war jetzt nicht so, dass du sagen kannst, die O-Line hatte auch nicht den besten Tag, aber du kannst jetzt nicht sagen, über das komplette Spiel hingesehen, dass Brady dauernd mega krass den Druck hatte und deswegen war er gezwungen, den Ball. Nee, da waren auch echt ein paar Würfe bei, die waren einfach entweder überworfen oder unterworfen. Das hat mich schon ein bisschen verwundert, egal ob das kurze oder lange Würfe waren.
Und das war übrigens das, was ich letzte Woche, als wir diese überragend Diskussion hatten. Ja. Das ist mir egal, ob jemand statistisch gesehen, das ist Romansabteilung. Wenn ich allerdings so sehe, dass du Pässe, die, ich sag mal so, Archie Manning, das ist der kleinste Manning, ne? Der wirft so in einem Quarter inzwischen 5 Touchdowns, da wird er schon gebencht, muss man sich auch mal vorstellen. Erniedrigung pur. So, übrigens war sehr geil, aber setz dich da mal hin. Das passiert dem, solche Pässe passieren ihm nicht und genau solche Pässe sind ihm jetzt halt wieder passiert. Unter anderem halt dieses Ding am Ende. Also erklär's mir bitte. Du siehst, also der Gegner trägt weiß. Weiß auf grün sieht man sehr deutlich. Mit einem sehr leuchtenden blauen Helm mit einem gelben Strich drauf. Ich weiß nicht, wen er da gesehen hat. Aber da war keiner, der irgendwie dunkel getragen hat und ein Tampa Bay Buccaneers Logo auf dem Helm hat. Kein einziger.
Nee, und also es ist auch nicht so einfach, in diese Defense zu spielen. Die würde ich gerne mal auch krasser vorheben. Die Rams-Defense macht einfach Spaß und ich höre jetzt auf, irgendwie, also irgendwie gefühlt die Rams, denen habe ich vor der Saison nicht so viel zugetraut, weil viele Spieler weggegangen sind. Ich habe gesagt, mal gucken, was McVay draus macht, und er macht verdammt viel. Weil diese Defense um Donald, um Ramsey, aber auch um Spieler wie Fuller, die plötzlich halt so Big Plays machen, oder einem Troy Hill, die funktionieren sehr, sehr stark. Und gegen, also mit dieser Defense brauchst du vor keinem Gegner Angst haben, wenn du dann sogar so eine Offense wie die der Bucks im Griff haben kannst. Also Brady hat es hier versucht, mal auf den Brown, mal auf den Godwin, mal auf den Evans, mal auf den Braid, mal auf den Gronk zu werfen, aber nichtsdestotrotz hat die Rams Defense das einfach stark gemacht. Und deswegen würde ich denen gerne ein extra Sternchen geben, also quasi den Anti-Dulli der Woche.
Den Anti-Dulli der Woche. Der Anti-Dulli der Woche geht an den Defense-Koordinator der Los Angeles Rams. Herzlichen Glückwunsch.
Das haben sie gut gemacht. Und wir müssen auch mal vielleicht über das Receiver-Duo sprechen. Cooper Kupp und Robert Woods. Ui. Das sind jetzt von den Namen her nicht die größten Namen der gesamten Liga, aber die beiden liefern dieses Jahr auch komplett ab.
Und die haben auch gestern abgeliefert. Überleg mal, 145 Yards, der eine bei 11 Receptions, das sind 13, irgendwas im Schnitt. Und Robert Woods 12, einen Catch mehr und knapp auch über 10 Yards im Schnitt. Das ist phänomenal gut. Und wenn du auf die andere Seite guckst, ja, lass es, wie Volker Schenk sagte, das die Tampa Bay All-Stars sein. Da ist keiner über 60 Yards.
Ja, man kann's, pass mal auf, Woods und Kupp haben mehr Yards gefangen als die komplette Offense der Bucks, oder Cooper Kupp hat genauso oder knapp genauso viele Yards gefangen wie Brown, Godwin und Evans zusammen, also ungefähr. Das zeigt allein, wie krass die beiden gespielt haben und wie sich Goff auf die verlassen konnte. Und Devonta Adams hat getwittert, dass Cooper Kupp für ihn der most underrated Wide Receiver der Liga sei. Ich weiß nicht, ob es jetzt der am meisten unterschätzte ist, aber Cooper Kupp auf jeden Fall eine Konstante, die sich auch herausentwickelt hat. Die hatten damals Brandon Cooks, der ist irgendwann weggegangen. Und Cooper Kupp ist jemand, der ist wirklich sehr gut in diese Rolle geschlüpft, als sehr, sehr zuverlässige Empfängerstation für einen Quarterback.
Ich meine, in der dritten Runde gepickt. So, Eastern Washington ist jetzt nicht unbedingt so ein Powerhouse des Footballs. Der ist auch nicht unbedingt groß. 6'2". Knapp über 200 Pfund schwer. Also das, leg noch mal so eine Viertel-Vroni obendrauf, ist das, was Aaron Donald mal eben kurz beim Bankdrücken wegdrückt. Nur mal so als Tipp. Also einen ganzen Cooper Kupp plus eine halbe Vroni, eine Viertel-Vroni. So, das ist schon...
Die rechnet nach, Carsten, ne? Die hört den Podcast.
Ja, das kommt aber genau hin. Okay. So, und dementsprechend, was ich damit sagen will, ist, das ist jetzt nicht unbedingt der hellhäutige DK Metcalf. Das ist eher so der... Wie die kleine Ratte bei Ratatouille. Der ist also niedlich, der ist süß, der ist klein, der flink, der rennt herum. So, was der aber aus seinen Fähigkeiten macht, ist phänomenal.
Also ab und zu, nicht die ganze Zeit, erinnert er mich krass an Julian Edelman. Also ja. Einfach nur so von den Bewegungsabläufen, wie er den Ball catcht und sichert und dann die ersten Schritte macht, erinnert mich das echt krass an den Julian Edelman von den Pets. Aber ja, Rams 27-24 gewonnen. Klar, wenn Brady diesen kapitalen Fehler am Ende nicht macht, können die Bucks das Spiel auch noch gewinnen. Das war absolut ein Spiel auf Augenhöhe, das, was wir erwartet haben. Beide Teams brauchen sich nach wie vor nicht zu verstecken. So ein Spiel kann man mal verlieren, kann man mal gewinnen. Aber die Rams stehen 7-3. Die Rams stehen 7-3 und sind jetzt das zweitbest gerankte Team der kompletten NFC.
Nur die Saints. Es ist so abstrus. Also gut, in der NFC spielen aber auch die Dallas Cowboys. Apropos abstrus. Wir haben natürlich Nachrichten. Zwei Stück. Die würde ich gerne mal abfeuern. Speziell bei der letzten, Mike, ist, glaube ich, sehr wenig Schlaf im Spiel gewesen. Pass auf.
Ist okay.
Hi Carsten, hi Mike. Am Sonntag ist es soweit. Tom Brady verliert ein zweites Mal in Folge, trotz so einem starken Gefolge. Doch gegen Mahomes, Kelce und Höhe hat er keine Chance. Kann er machen, was er will. Oder wie steht ihr dazu? Liebe Grüße aus Zülpich.
Ja, Grüße gehen zurück nach Zülpich. So habe ich mich heute Morgen auch gefühlt, sehr müde. Sprechen wir gleich drüber, denn wir haben noch was zu Brady.
So, ihr zwei. Moin Carsten, moin Mike. Kevin hier nochmal. Brady hat's verkackt. Versucht er jetzt nur noch die langen Dinger und muss irgendwie Yards aufholen in seiner Karriere. Er hat auch lange noch gespielt. Eigentlich hat er auch Gesamt-Yards ausreichend geworfen. Ich finde, es wirkt so, als wenn er es unbedingt erzwingen will, dass er auch weite Dinger werfen kann. Und genauso will er auch nur auf teilweise nur auf Brown werfen, obwohl er heute ja auch viel verteilt hat, aber Evans ist nicht mehr so wie vorher in Szene. Und irgendwie ist das Mojo von Winston, glaube ich, noch in der Kabine, was die Interceptions angeht. Ja, hoffen wir mal, dass das nächste Mal besser wird. Schönen Tag.
So.
Willst du anfangen dazu?
Also der junge Mann in Zülpich, den fand ich, der ist sehr entspannt, glaube ich. Ja, sehr entspannt. Ich
habe mich gefragt, ob der sich angestrengt hat, diese Stimme zu erzeugen oder ob das natürlich war.
Wenn die natürlich ist, stell mal vor, der ruft beim Pizzadienst an. Hallo, ja. Ich hätte gerne einmal Pizza, weil Pizza war geschnitten. Da fährt auch kein Pizzabote.
Ich hatte Angst, ja.
Ich glaube auch. Geile Stimme, großartig. Ja, fassen wir es zusammen. Also machen wir erstmal Rückblick. Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Also warum man das immer versucht mit der Brechstange, verstehe ich auch nicht. Du hattest noch genug Zeit auf der Uhr. Du musst das Ding nicht an die Stelle setzen. Vor allem, wenn du da keinen deiner eigenen Receiver siehst. Er hatte jetzt auch nicht so viel Druck im Gesicht, dass man sagen kann, okay, das war jetzt 204 Kilo von rechts und einer von links und oben von unten und noch ein Zweidrittel Player von, nee, also du hattest da jetzt keinen. Also es war jetzt kein Aaron Donald, der sich gleich auf dein Gesicht setzt. Das war jetzt nicht der Fall. Den musst du an der Stelle nicht werfen. Deswegen, ja, gebe ich recht, er versucht es zu sehr, meiner Meinung nach.
Ja, also der Wurf war Quatsch. Also brauchen wir gar nicht drum rumreden, und es war ein schlechtes Spiel von Brady. Da verdient er auch jede Kritik. Das wird er am besten auch selber wissen. Was ich nur gerne mit reinwerfen würde, ist etwas, was Bruce Arians vor der Saison gesagt hat. Und zwar, wir wissen alle, Brady ist jetzt nicht bekannt für die langen Dinger. Wir wissen aber auch, die Quarterbacks, mit denen Bruce Arians vorher gearbeitet hat, Jameis Winston oder auch Carson Palmer, das waren Quarterbacks, die konnten schon den langen Ball werfen. Die hatten ordentlich Pfeffer im Arm. Und Arians hat vor der Saison gesagt, das Playbook, was er für die Saison ausarbeiten wird, wird ein Mix sein aus seiner Spielweise und der Spielweise von Tom Brady. Also ich glaube schon, dass Arians versucht, ihn dahin zu bekommen, dass er halt nicht nur seine kurzen Slant-Bälle wirft, sondern auch mal die längeren Brote. Und das
ja, aber wenn Timing, ich weiß, dass das jemand nicht kann.
Ja, genau. Das ist das, was man jetzt, weil du meintest, Brady will es zu sehr. Vielleicht will auch der Coaching-Staff, dass er mehr das macht. Weil warum sollte er plötzlich mit 43 oder was anfangen, lange Dinger zu werfen? Ich glaube, das ist so ein Mix aus beidem. Er versucht es zu sehr, sich anzupassen, und das Team oder der Coaching-Staff will natürlich auch ein bisschen, ja, was Neues für Brady. Weil wenn Brady immer nur die kurzen Dinger wirft, weißt du selber, ist die Defense da auch irgendwann auf Zack und weiß Bescheid. Also versuchen sie, ja, vielleicht damit so einen Überraschungsmoment zu kreieren. Natürlich nur doof, wenn dieser Überraschungsmoment, der angedacht ist, ja, zurückkommt wie ein Bumerang, als wir verlieren das Spiel und werfen das Spiel weg.
Ja, aber überleg mal, also jetzt mal ganz kurz. Der Kollege Brady hat ja nun mal so den ein oder anderen Winning Drive schon mal abgeliefert, so in den letzten paar Minuten seines Lebens. Das heißt, der weiß ja rein theoretisch, wie es geht. So, und dann muss jetzt auch ein Bruce Arians nicht ihm erzählen, pass mal auf, das ist übrigens eine Fly-Route, der läuft jetzt tief. So,
bin ich voll bei dir.
Also deswegen, ich verstehe, wie man jetzt versucht, irgendwie zu sagen und darüber zu philosophieren, ob und hätte, und also dieses berühmte Lothar Matthäus-Ding mit der Fahrradkette brauchen wir jetzt nicht zu zitieren. Das war salopp gesagt, wenn ich Bruce Arians wäre, würde ich sagen, Diggi, ganz ehrlich, du hast den Beinamen The Goat. Jetzt mach mal deinen Job hier ordentlich, sonst rasiere ich dich aber mal sowas von.
Aber warum sollte er es sonst machen, wenn das nicht der Plan ist? Also ich glaube nicht, dass Brady sagt, scheiße, in den Stats bin ich so schlecht in langen Pässen. Ich muss jetzt nochmal 8 lange Pässe werfen, damit ich irgendwie in diesen Stats nach vorne komme. Ich glaube nicht, dass...
Obwohl, unterschätzt diese Situation mit Drew Brees nicht. Ja, unterschätzt das nicht.
Also ich glaube nicht, dass deswegen Brady in so einem Moment sich sagt, ey, Alter, ich werfe das Ding jetzt 80 Yards weit und mal gucken, was passiert.
Mal gucken, was passiert, wäre geil. So, ey, pass auf, Achtung, an alle jetzt. Ich werf, mal gucken, was passiert.
Und
hätte viel Schönes.
Weil Mike Evans kurz auch gefallen ist als Name, der hatte ein ziemlich geiles Play im Spiel gegen die Rams. Also es war eine Situation, wo er den Ball fängt und dann nochmal, wo jeder glaubt, jetzt geht er zu Boden, zwei Spieler umringt und zum Touchdown fällt. Das war so eine typische Mike Evans Willensstärke-Situation. Ich mache jetzt hier noch den Touchdown. Das war ziemlich geil, auch wenn er dann am Ende verloren hat.
Aber passend zu der Sprachnachricht muss ich leider jetzt meine Lanze für unseren Hörer brechen. Es wirkt tatsächlich so. Also du musst dir mal aus der Coaches Cam, also aus der Perspektive jeweils hinter der Offense angucken. Du siehst halt wirklich immer ganz klassisch nicht den Checkdown, dass er sucht, okay, wer ist der Notreceiver, sondern er guckt immer, wo ist Brown. Ja. Und manchmal siehst du Mike Evans gefühlt, also wie Robinson, da fehlt nur noch Freitag daneben, dann wäre das eine einsame Insel. So alleine steht er da und dann zippt er das Spielgerät da mit einer affenartigen Geschwindigkeit in Brown, der in Doppeldeckung ist, wo ich denke so, Diggi, guck mal, da hinten, ne, der spielt auch bei dir, den kannst du auch nehmen. Aber vielleicht ist das so. Also ich brauche ja auch eine Brille jetzt. Ich habe ja eine Lesebrille. Vielleicht sollte der wirklich mal drüber nach. Vielleicht sieht er den in der Ferne nicht.
Naja, also es stimmt schon. Also Brown wird auf jeden Fall von ihm fokussiert, bin ich bei dir. Das Ding ist, und das tut mir ein bisschen leid zu sagen, weil ich in den letzten ein, zwei Jahren auch starke Probleme mit Antonio Brown hatte, er macht das halt auch nicht so schlecht. Also Brown...
Das stimmt, das steht außer Frage. Genau, dass der
warte. Er hat die meisten Receptions in diesem Spiel auch gehabt mit 8, die meisten Targets mit 13. Allerdings muss man sagen... weil du eben gerade meintest, Doppeldeckung und so weiter. Evans hat 4 Bälle nicht fangen können, Brown 5 Bälle nicht fangen können. Das gibt sich so ein bisschen die Waage. Und wenn du ihn doch so sehr fokussierst und hervorheben willst, dann gibst du doch Brown eigentlich die Bälle in der Red Zone. Und da gab es noch keinen Touchdown. Wer hat die beiden Touchdowns gefangen bei den Bucks? So. Godwin und Evans und nicht Antonio Brown. Deswegen meine ich so, stimmt schon. Ich finde auch, er versucht auf jeden Fall, wie sonst noch nie zuvor, jemanden zu pushen. Ja, also er gibt ihm die Bälle. Aber es ist, also ich würde nicht sagen, auf Teufel komm raus. Es ist auf jeden Fall zu sehen, dass er Brown sucht, aber nicht nach dem Motto, scheiß drauf, wo Evans und Godwin stehen, der Ball ist jetzt nur für Brown.
Ich glaube, nee, pass auf, formulieren wir es anders. Ich glaube, morgens beim Frühstück, also wenn Giselle ihnen liebevoll die Eier macht, dann ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo er sagt, pass auf, heute, lauf dich frei, kriegst den Ball, du kriegst den Ball. So, und das ist so, weißt du, wie dieses berühmte Video mit dem Hund. Gib mir den Ball. So wird es wahrscheinlich jeden Morgen sein und Brady denkt sich, oh Alter, dann habe ich abends einmal auf der Couch, wenn wir irgendwie Netflix gucken, habe ich meine Ruhe, weil sonst sitzt er die ganze Zeit, ich habe nicht genug Bälle gekriegt.
Ich bleibe übrigens trotzdem dabei. Also ja, die Bucks stehen nur 7-4. Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, das ist ein All-Star-Team, ist klar, aber das muss ich auch, ne, das sind viele Spieler, wir haben es von Anfang an gesagt, die werden von Woche zu Woche besser. Ich glaube trotzdem, die Bucks werden es irgendwie, also die werden es in die Playoffs schaffen.
Natürlich.
Und wenn sie dann einen guten Tag haben, ist das ein Team, was jedes andere Team schlagen kann. Und auf der anderen Seite, wir werden sie nicht mehr unterschätzen, diese Defense der Rams, wenn sich da keiner mehr böse verletzt oder sonst irgendwas, die sind so unangenehm zu bespielen. Du hast Donald, der auf dich zuknallt und wenn du das Ding wirfst, steht dann Jalen Ramsey. Also auch die Rams werden unangenehm für jedes Team. Und das
schön
zeigt
ist
alleine,
es nicht.
Schön ist es nicht. Das zeigt alleine, dass sie jetzt auf dem zweiten Platz der NFC sind. Und die Bucks würden Stand jetzt in den Playoffs gegen die Packers spielen. Das wäre Rodgers gegen Brady.
Uiuiui, das wäre aber mal schön.
Hätte ich Bock. Was macht die Capri-Sonne, Carsten?
Die Capri-Sonne steht hier. Die steht hier heute. Heute aber ganz salopp gesagt, Kirschen. Und wir haben übrigens Bilder geschickt bekommen. Also ich habe Bilder geschickt bekommen. Geschickt bekommen. Erstmal vielen Dank für dieses geile Käsepaket. Ich als laktoseintoleranter Mensch habe heute mein Bett selber beheizt, wenn ihr versteht, was ich meine. Denn ich habe das komplette Paket ausprobiert. Ich habe jeden Käse genossen. Er war großartig.
Ja, du musst den Namen sagen. Wir haben nämlich von Amy Hütter aus der Schweiz ein Fresspäckli bekommen. Die hatte mir geschrieben gehabt, wir haben die Adressen rausgegeben. Wir haben ein überragendes Paket bekommen mit süßer Zuschrift. Was ist was? Warum ist das gut? Egal ob Käse, Fleisch, also Wurst.
Oh, die Wurst, Digga, die
Likör,
Wurst.
Also wirklich ein Bomb. Also ich liebe Fresspäcklis. Fresspäcklis sind für mich das Ding ab sofort. Fresspäcklis, Gruß in die Schweiz, überragend. Vielen lieben Dank, liebe Amy.
Vor allem dieses Mini-Raclette, das, also Mai-Raclette. Also ihr wisst ja, das ist ja das Problem. Wir haben ja, wenn wir in München sind, haben wir ja nichts zu fressen. Das ist ja, also in München ist ja Totentanz. So, ich lande jetzt also immer samstags abends, weil die Flieger sonntags nicht so gehen, dass ich rechtzeitig zur Probe für die erste Sendung da wäre. Jetzt habe ich am Sonntag die erste Sendung und ich sage euch eins. Ist mir egal, ob das verboten ist, Kerzen im Hotel anzumachen. Wenn man schon ständig Herzen bricht, dann wenigstens Stil und etwas Kerzenlicht, hat es mal in einem Song gehießen, nämlich Susanne zur Freiheit, ein großartiger deutscher Hip-Hop-Song. Ich werde dieses Mai-Raclette, das ist so ein kleines Paket, da ist ein kleines Öfchen drin, da stellst du dein Teelicht rein, dann kannst du dir selber Raclette machen. Ich nehme mir alle Zutaten mit und ich mache es mir am Samstagabend selbst, nämlich Raclette.
So, damit schließen wir auch Week 11 ab. Also das Tippspiel, da haben wir beide auf die Bucks gesetzt, heißt, wir kriegen keine Punkte beide. Ich habe das Tippspiel in der Woche gewonnen, heißt, insgesamt steht es 10-5 und wir können jetzt auf die... Also
nein, wir können jetzt erstmal, pass auf, wir können jetzt erstmal eine Sprachnachricht abfeuern.
Ja, mach.
Denn ich habe dir ja gesagt, wir haben Bilder und... Unsere Hörer fragen, was du denn dazu sagst. Also Messner-Tee, kennt jeder, das ist dieses klassische Tee-Ding, ne? So.
Was ist das?
Ja, Teebeutel. Diggi, nicht, das sieht aus wie ein OB, nur mit einem Zettel dran.
Okay.
So. Jetzt habe ich mir selber Tee für immer versaut. Scheiße. Also gut, also Messner-Tee. So, das ist eine Marke. So, und die haben, also pass auf, die sind so auf dem Zug drauf, Mike. Die sind so auf dem Zug drauf, den Elfentrunk, ne? Es gibt Messner-Tee, Elixier der Elfen. Apfelminze-Orangenblüte.
Och, Carsten.
Ja, und dann gibt's auch noch Zauber der Zwerge. Holunderblüte-Waldmeister. Ich sag es dir nur.
Ich will die Sprachnachricht hören.
Ja, dazu haben wir keine Sprachnachricht. Ich war nur eine Frage, was du dazu sagst. Ich habe gesagt, Mike würde scheiße finden. Ich finde super. Also ich werde heute mal losgehen und werde mir mal den Zauber der Zwerge besorgen. Und dann werde ich mir Holunderblüte-Waldmeister reinpfeifen. Wahrscheinlich werde ich so dicht gekifft hier sitzen und denken, oh, alter, geiler Tee. Aber egal.
Mach das, Gandalf.
Ja, Gandalf. So, apropos, wir haben eine Sprachnachricht. Achtung, nicht wundern. Also unsere Hörer sind anders als andere. Das ist mir klar. Aber wir haben einen Hörer, den kennt, oder eine Hörerin, die kennt jeder von euch. Jeder einzelne von euch, der schon mal ein iPhone bedient hat oder ein Apple-Produkt, kennt diese Hörerin. Und wir haben es jetzt geschafft und die Headline steht, einer unserer Fans heißt.
Hallo Carsten. Hallo Mike. Zuerst einmal super Podcast. Als Patriots-Fan sehe ich gerade mit einem weinenden Auge unseren alten Freund Tom in Tampa Bay das Wetter genießen und träume im nächsten Jahr von Trevor Lawrence. Jetzt habe ich mal eine Frage. Sollten sich die New York Jets dazu entscheiden, Sam Darnold zu behalten, trotz First Overall Pick, was würde der erste Pick bei einem Trade kosten? Für welche Teams wäre ein Trade sinnvoll? Teams wie die Jaguars haben ja genug Munition nach dem Ramsey-Trade. Und falls die Patriots interessiert sind, bei Trade. Und falls die Patriots interessiert sind, würden die Jets den. Liebe Grüße aus Kalifornien. Euer Fan, Siri. PS, Pille für den Mann, bester Podcast.
So.
Oh, wie überragend ist das denn? Egal, wer das war. Kuss geht raus.
Ist das bitte großartig? Wir haben
Zucker.
Siri sagt, wir sind der beste Podcast. Das ist die Überschrift. Und damit ist die Folge jetzt zu Ende. Bitte, Mic drop, ich bin raus, danke und tschüss. Also ehrlich, aber geiler geht's noch nicht.
Lass uns erstmal Siris Frage beantworten. Normalerweise fragen wir ja mal Siri, jetzt fragt die erstmal was.
Überleg dir das mal. Ich habe vorhin einen solchen, ich habe einen solchen Lachflash gekriegt, dass ich mich umziehen musste. Ich habe nämlich Kaffee gemacht, habe mich hingestellt, habe die Sprachnachrichten vorsortiert und abgehört. Und dann kamen diese Sprachnachrichten. Dabei habe ich so gelacht, dass ich meinen Kaffee rausgeprustet habe. Ich sah aus wie ein 90-Jähriger im Pflegeheim, der sich nicht mehr alleine ernähren kann. Ich habe mich so bepisst vor Lachen.
Okay, ich mache eine ganz wilde Theorie, um die Frage kurz zu beantworten. Egal, wer den ersten Pick haben wird, wenn es die Chance besteht, Trevor Lawrence zu picken, weil er dabei ist und weil er gesund ist und weil alles so ist, wie es jetzt ist, wird dieses Team ihn picken und den Trade nicht machen. Wenn die Jets es sind, wenn die Jets ihn picken und sagen, Sam Darnold, guck mal, andere Teams. Wenn die Jaguars sind, wenn die Jaguars ohne, also egal, wer an 1 steht, der Pick wird Trevor Lawrence sein, außer er verletzt sich jetzt noch krass oder will noch ein College-Jahr spielen oder sonst irgendwas.
Ich glaube aber, er wird noch ein College-Jahr spielen.
Okay, aber dann gibt es ja überhaupt keine Option, was
du nee, dann gibt's passiert, dann gibt es nur die Option, wenn du dann an eins stehst und du hast gute D-Liner, etc., dann überleg, was dein Pick wert ist. Diese Trevor Lawrence-Situation müssen wir abwarten bis zum 1.1. Wenn jetzt, rein theoretisch, da sind die Halbfinals, wir müssen jetzt abwarten, heute Nacht kommt das Ranking raus, wie hoch ist Clemson drin, der Junge wird nicht, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Jets an 1 picken und er nicht Meister wird dieses Jahr, dann hängt er noch ein Jahr dran. Also, kommt aus zu gutem Hause, als dass ihn das Geld lockt. Da lockt ihn eher, ich werde der größte College-Spieler aller Zeiten und dann gehe ich in die NFL.
Ja, also ich glaube auch, dann müssen wir vielleicht über andere Quarterbacks auch reden, ne? Also so ein Justin Fields oder so. Also wir haben ein bisschen Zeit, was den Draft angeht, aber da gibt es auf jeden Fall ein paar Prospects, die interessant sein werden für den kommenden Draft. Aber Siri, vielen lieben Dank.
Siri hat uns lieb.
Für die Sprachnachricht und chill mal, was den Draft angeht.
Chill mal, Digga, weil da ist noch so viel Zeit, da geht noch so viel Wasser die Bühne runter. Und ich bin auch ein bekennender Trevor Lawrence-Fan. Geiler Typ. So, alles cool. Aber wenn du dir dieses Big Board anguckst, so heißt das, wo jetzt alle 101 sind das, glaube ich, die für die Draft gelistet sind. Du hast mit Justin Fields, du hast da jemanden. Du hast vor allem, und das finde ich das Geile, Oregon Ducks, also das, wo Justin Herbert herkommt. Die produzieren nicht nur regelmäßig Quarterbacks wie Mariota oder wie Herbert, sondern die produzieren O-Liner und zwar richtig gute. Liegt halt daran, die sind tatsächlich ja relativ dicht an Hawaii dran. Das klingt jetzt bescheuert, ist aber so. Und die sind haben eine Reputation dafür, große Jungs irgendwie aus dem Pazifikbereich sich zu holen. Dadurch haben sie extrem gute Coaches und was den O-Liner angeht. Also in 1, 2 oder 3 geht mein persönlicher Lieblings-O-Liner weg. Ein Monster. Also das ist Das ist ein Vollmonster. Der ist noch, Achtung, 19 Jahre alt. Der Typ ist aber eine Vollmaschine. Der sieht aus wie so eine Ikea-Kallax-Regalwand, nur mit Beinen dran. Und das Ganze dann auch noch beweglich. Penai Sevel heißt er. Ein Viech von Mann. Dann hast du tatsächlich aber auch noch so zwei, drei Quarterbacks, die dahinter kommen. Trey Lance zum Beispiel von North Dakota State ist jetzt auch, haben wir schon drüber gesprochen, das ist der, wo die Raiders gesagt haben, müssen wir mal gucken, wo Derek Carr wahrscheinlich heftige Schnappatmung kriegt und so weiter und so fort. Aber es kommen in diesem Jahr extrem coole Jungs raus, was O-Line angeht. Und wenn wir jetzt über die Burrow-Situation sprechen, da haben wir nämlich auch noch eine Sprachnachricht, dann beantwortet das eigentlich schon die Sprachnachricht. O-Line. Denn die Frage ist diese hier.
Hallo Carsten, hallo Mike, Good Hair hier. Schöner Podcast, macht immer wieder Spaß, euch zuzuhören. Großartig, macht bitte weiter so. Und jetzt nur noch mal eine Frage zu der Joe Burrow-Verletzung. Das sah ja wirklich grauenhaft aus. Hoffentlich nichts Schlimmeres passiert. Hoffentlich kann er wieder zurück aufs Footballfeld. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, haben die Bengals es tatsächlich geschafft, ihren Quarterback erfolgreich zu verheizen? Number one. Draft Pick overall dieses Jahr gewesen. Jetzt kommen sie wahrscheinlich wieder relativ früh aufs Draftboard. Was meint ihr? Besteht die Gefahr, dass die Karriere bei Joe Burrow oder die Karriere von Joe Burrow bei den Bengals schon beendet ist, bevor sie richtig begonnen hat? Ja, würde mich eure Meinung dazu gerne interessieren. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Ciao.
So. Ich sage das jetzt nicht, um Mitleid zu kriegen oder was auch immer. Also ich muss mich tatsächlich auch irgendwann im Winter, spätestens wenn die NFL-Saison und ran durch ist, muss ich mich am Knie operieren lassen. Denn bei mir ist das Außenband gerissen. Ganz dumm. Einfach eine Stufe durchgetreten auf der Treppe, hat Bumm gemacht. So. Liegt halt erstens daran, ich bin nicht mehr der Jüngste, und zweitens ist Football über Jahrzehnte kein gesunder Sport. So, das muss man halt deutlich so sagen. Das ist wie Fußball. Das ist wie jeder Sport. Wenn du den lange und exzessiv betreibst, verschleppst du einen Anriss, den du selber nicht merkst und so weiter und so fort. Das ist minimaler, hat gereicht und fertig ist der Lack. So, jetzt habe ich tatsächlich mit dem Doktor, der bei mir geguckt hat, habe ich drüber gesprochen. Ich sage, was passiert, wie, was, wo. Und der wusste die Geschichte und hat mir ein Video empfohlen von einem Spezialisten für Knieverletzungen, der eigentlich Veteranen versorgt, in einem Veteranenhospital in Washington. Klar ist es für Trevor Lawrence scheiße, aber diese Verletzung ist ausheilbar. Punkt. Das Super. Ist die Aussage dieses Veteranenarztes. Und auch zu 100% wiederherstellbar. Deswegen, also Burrows Karriere ist noch nicht beendet, bevor sie begonnen hat. Das ist die erste Aussage. Und die zweite ist, wir sprachen schon gerade drüber, egal ob jetzt aus Oregon, egal wo du ihn hernimmst, da kommen tatsächlich unwahrscheinlich gute Jungs. Zwei, drei, vier, die du in der ersten Runde relativ früh picken kannst. In der zweiten Runde, wenn wir um die 40, um die 50 rumgehen, da kommen, klar, gute Edge-Rusher, aber wenn du auf deine Bedürfnisse guckst, der Name ist geil, Liam Eichenberg, Notre Dame, geiler Typ. Also der hat sich innerhalb von einem Jahr großartig gewandelt. Der ist so gerankt um die 40, um die 50. Den wirst du noch kriegen. Den wirst du selbst in der zweiten Runde noch kriegen. Genauso wie Rashawn Slater. Das ist ein Offensive Tackle von der Northwestern University. Das ist das, was Cincinnati machen muss. Nämlich upgraden im O-Line-Bereich. Weil es bringt dir nichts, wenn du da hinten ein Juwel hast, aber dein Sicherheitsdienst ist eine Vollpfeifenabteilung.
Ja, du meintest Joe Burrow. Du hast einmal kurz Trevor Lawrence gesagt.
Joe Burrow, Entschuldigung. Ich bin auch verwirrt, hör mal, diese ganzen jungen Quarterbacks.
Liebe Grüße erstmal zurück, danke für die Sprachnachricht. Ich störe mich so ein bisschen mit der Halbaussage aus der Sprachnachricht mit, haben sie ihn verheizt? Was hätten die Bengals denn tun sollen? Also sie haben
ihn auf die Bank packen und noch weiterspielen und erstmal sammeln und dann sozusagen den Murmelbeutel aufmachen. Das ist ja Quatsch, geht ja nicht.
Ja eben, das wollte ich gerade sagen, deswegen Joe Burrow wurde für mich nicht verheizt, sondern wurde einfach nur eingesetzt in dem Team, wo er eingesetzt werden musste. Ist klar, dass es eine schwere Mission wird und dass sie wahrscheinlich nicht in die Playoffs einziehen werden, das war allen Beteiligten klar, aber es war auch ein gutes Jahr für Burrow eigentlich, Erfahrungen zu sammeln, reinzukommen und ja diese Leader-Rolle anzunehmen, was er für mich zu 100% getan hat. Besser konntest du es aus der Sicht von Joe Burrow nicht tun. Jetzt hast du dich richtig schwer verletzt, das tut weh und das ist natürlich bitter. Wie schwer muss man noch sehen, weil du, also die Sprachnachricht hat er gefragt, wie schlimm ist es wirklich, das können wir auch nicht beurteilen, weil wir keine Ärzte sind und ihn nicht untersucht haben. Wir haben nur das gelesen, dass er eben das Kreuzband ist durchgerissen und das Knie wurde wohl noch weiter in Mitleidenschaft gezogen. Und das klingt dann schon verdammt übel. Und wie schlimm es dann wirklich ist und wann er wieder zurückkommt, keine Ahnung. Aber die Bengals werden jetzt nicht den nächsten guten Pick für einen weiteren Quarterback draufgehen lassen, sondern sie werden sie erstmal im Borough festhalten, gucken, was da für eine genaue Diagnose kommt und versuchen, um ihn herum, so war es der Plan, so wird der Plan auch weiter sein, ein Team aufzubauen. Heißt, wie Carsten schon schön gerade gesagt hat, O-Liner holen, vielleicht aber auch etwas, also Waffen für ihn, in Sachen Receiver, Running Back, was auch immer, wobei du mit Mixon gut aufgestellt bist. Also du wirst das Team um Burrow weiter ausbauen und ich würde den Bengals da gar nichts vorwerfen. Ja, es ist dumm gelaufen, es gab viele Meme-Seiten, die vorher gesagt haben, oh Gott, Burrow wird sich eh alles brechen bei den Bengals, weil kein gutes Team. Das ist jetzt wirklich eingetreten, ist natürlich doof, ja, aber was hätten sie tun sollen? Also Finlay spielen lassen und ihn auf der Bank? Nee. Also,
nein.
Finde ich, kannst den Bengals nicht vorwerfen.
Wie gesagt, wäre es nicht passiert, so. Also, es sind offiziell torn ACL, MCL plus Knee Damage. So. Yes. Und dieser werte Herr Professor Doktor, der also, glaube ich, schlimmere Verletzungen gesehen hat als Footballverletzungen, weil dieser Mann ist dafür da, Beine zu retten, die irgendwo im Kampfeinsatz durch Bodenminen und so weiter und so fort. Der hat also zu dieser Verletzung gesagt, es ist komplett wiederherstellbar und wieder 1:1. Sozusagen so wiederherstellbar, dass der junge Mann seinen Job 1:1 so ausüben kann, wie er ihn bis jetzt ausgeübt hat. Und ich glaube, ich habe mir das Video angeguckt, im Hintergrund steht ein Steelers-Helm. Also wenn das ein Steelers-Fan sagt, dann ist alles cool. Dann ist alles cool, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. So, wir müssen uns jetzt Sorgen machen über Thursday Night. Denn normalerweise haben wir da ein Spiel. Und deswegen ist der Quickie auch immer ganz quick. Aber heute müssen wir natürlich über drei Spiele sprechen. Denn es ist Thanksgiving.
Ja, wo ist denn das Problem? Es ist mega geil. Wir haben nicht ein Spiel am Donnerstagnacht, sondern eben drei Stück.
Ja, aber das erste Spiel, boah, das ist so, also da kann ich nicht tippen. Das ist so, boah, da sind sie schon wieder. Da sind sie schon wieder, die Detroit Lions. Zum 81. Mal, festhalten, zum 81. Mal spielen die seit 1934 das Thanksgiving-Spiel aus. Detroit Lions. Ja. Und das trotz Matt Patricia. Also ich hätte als NFL gesagt, okay, komm, dieses Jahr setzt ihr mal aus. Ihr dürft
nicht mehr. Hör mal auf, das wird ein geiles Spiel, weil ich glaube, das wird relativ ausgeglichen. Ich glaube, die Texans und die Lions, die werden den Thanksgiving-Abend quasi eröffnen für uns alle. Da geht für beide Teams was. Die Lions wollen auf jeden Fall zeigen, dass sie kein Team sind, was zweimal in Folge mit 0 Punkten nach Hause, dieses Team von Matt Patricia einstecken musste. Und die Texans rund um Watson haben gegen die Patriots gezeigt, dass sie es durchaus können. Also ich glaube, das wird schon eine interessante Partie. Wobei ich in Richtung Tippspiel mit dir gehen muss, so wie ich es rausgehört habe, und schon sage,
ich glaube, ich mach's noch groß. Übrigens, ja. Der All-Time-Leader, was Thanksgiving-Spiele angeht, an Passing Yards, ist Matthew Stafford mit 2705. Einziges Problem ist, die Detroit Lions haben nur 37 von 41, also 37 Siege, 41 Niederlagen, 2 Unentschieden. Winning Record sieht anders aus. Jetzt stehen sie auch noch 4-6 und das Ganze gegen eine relativ sich im Aufwind befindliche Houston Offense. Ich weiß es nicht.
Ich schon. Es wird die 42. Niederlage für die Lions. Die Texans werden das machen und den zweiten Sieg in Folge feiern. Ich gehe mit Houston.
Weißt du übrigens, wer der Thanksgiving Touchdown Leader ist? Also wer die meisten Touchdowns geworfen hat?
Geworfen oder gefangen?
Geworfen.
Wahrscheinlich auch Stafford?
Nein! Tony Romo.
Oh.
18.
Okay.
So.
Cool.
Rushing Yard Leader, willst du den auch noch wissen? Ich bin ja schon drin im Vorbereitungsmodus.
All time. Thanksgiving. All time Thanksgiving Rushing Leader. Ich sag jetzt, wer spielt denn oft an Thanksgiving? Marshawn Lynch.
Was?
Ja, keine Ahnung.
Na, Diggi, da spielen doch immer fast immer dieselben Teams. Ich sag mal Dallas. Nein, nicht Zeke Elliott, sondern Emmitt Smith. 1178 alleine nur an seinen Einsätzen Thanksgiving. Also der Mann rennt um den Truthahn rum, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe diese ganze Statistik hier, das ist großartig. Die meisten Interceptions übrigens, Bobby Dillon, das war aber auch noch zur Zeit der Lederkappe. So.
Zu den Cowboys kommen wir gleich. Was tippst du denn, Texans oder Lions? Also wenn Patricia das auch noch verliert, also was soll denn noch
passieren? Ach komm, in Matthew Stafford, I trust. Das ist der Mann von Thanksgiving. Der kann das. Aha. Da war auch dieser berühmte Fake-Spike, wo seine Stimme geklungen hat, als hätte er beim Rutschen auf dem Treppengeländer einen rostigen Nabel erwischt oder als wäre er im Knabenchor unterwegs. Das war Spiken. Das war ziemlich geil. Das war, ja wirklich, das ist meine Lieblingsszene. Die beschreibt tatsächlich, wie emotional und wie engagiert Matthew Stafford bei der Sache ist. Ich gehe jetzt mal all in. Mir ist es so völlig egal. Ich sage jetzt Folgendes. Achtung, festhalten. Detroit Lions.
Ja, ich glaube, das wird echt gar nicht so schlecht, das Spiel. Die Defense der Texans ist ausbaufähig, die der Lions auch. Rushing können sie beide auch nicht so gut, also es wird viel geworfen. Ich glaube, das wird gar nicht so ein schlechtes Spiel. Du gehst mit den Lions, ich gehe mit Houston und jetzt kommen wir zu deinen geliebten Cowboys.
Yes, sir. Die 3-7 Washington, wir hatten mal einen Namen, haben jetzt keinen mehr gegen die 3-7 Dallas. Es ist mir auch egal, Andy Dalton ist jetzt der Quarterback. Cowboys. Wow. So, auch eins dieser Traditionsteams, also unnützes Wissen kennt ihr normalerweise aus dem Buch. Die Pille für den Mann gibt es jetzt hier definitiv nochmal oben drauf, denn das ist das 53. Mal seit 1966, dass die Cowboys an Thanksgiving ran dürfen oder in diesem Falle ran müssen. Und das Faszinierende an diesem Spiel ist, es geht hier tatsächlich um was. Normalerweise würde man sagen 3-7 gegen 3-7, die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht, die Capri-Sonne ist ausgetrunken, der Messner-Tee ist kalt geworden. Nein, hier geht's tatsächlich noch um Playoff-Hoffnung.
Ja, es geht darum, es ist untertrieben, also jeder Sieg zählt. Es ist wirklich so, dass beide Teams es absolut noch schaffen können, die Playoffs einzuziehen. Und Carsten, glaubst du mir dieses Mal, wenn ich sage, die Cowboys gewinnen?
Die Dallas Cowboys, wir sprachen drüber, wie oft sie schon ran mussten bzw. durften. Davon haben sie 31 gewonnen, 20 verloren und es tatsächlich auch einmal geschafft, einen Unentschieden hinzulegen. Emmitt Smith und also eigentlich alle der Dallas Cowboys finden wir in der Statistikliste wieder. Bester Tight End 895 Yards, Jason Witten, der ist inzwischen bei den Raiders. Emmitt Smith sitzt inzwischen glücklich zu Hause und guckt seinem Sohn beim College-Spielen zu. Tony Romo sitzt in der Booth und kommentiert. Und der Einzige, der in dieser ganzen Liste noch rumläuft, die es tatsächlich hier vor mir liegt, ist noch Tom Brady. Ah, und Kirk Cousins. Ach du heiliges Theater, Kirk Cousins. Höre ich da Eiswürfel bei dir, ja, im Glas?
Ja, ich brauche Alkohol.
Alter Falter. Das ist ein bisschen wie meine persönliche Lieblingsszene aus Auf dem Highway ist die Hölle los.
Ich sag dir, wie es ist.
Wenn Dean Martin, warte ganz kurz. Dean Martin und Sammy Davis Jr. Und der eine sagt zum anderen, weil er die Tür nicht aufmacht. Ich höre dich. Ich höre die Eiswürfel im Glas klänkern. Mach die Tür auf.
Ja, Carsten, du bist komplett aufgejuckelt. Ich sag drei Wörter und du ballerst deine sieben Statistiken raus.
Ich bin
gut
drauf, mein Freund. Ich bin,
da hilft mir der Alkohol. Also ich habe kurz vor der Aufnahme, also wir wohnen ja in einem Barviertel in München und Froni hat also ich habe noch bei heute Morgen gearbeitet und Froni kam nach Hause und hat einfach einen Drink mitgebracht aus unserer Lieblingsbar und ich weiß nicht mal, was da drin ist. Schmeckt also gut, ich kann dir nicht sagen, was ein Drink das ist. Und
nachher sagt sie dir, es ist Elfentrunk.
Wahrscheinlich, er sieht ein bisschen dunkelrot aus. Ich hab ein Bild hoch, ich habe ein bisschen Angst, also kann gut sein.
Aber machst du jetzt, ich frage nochmal jetzt für einen Freund, machst du jetzt den Harald Junke? Also es heißt ja kein Nein. Bier vor vier.
Mach ich nicht. Nein, aber so ein Drink ab und zu, wenn du Bock hast, dann...
Ja, klar.
Mann. Du musst doch aus der letzten Folge gelernt haben, so drittes Date, dann erst knattern. Ist mir alles egal. Wenn ich was trinken will, wenn ich knattern will, dann... Also,
ne? Ja. Red ruhig weiter, mein Freund.
Ich hab dir eigentlich eine Frage gestellt. Ich hab dir gefragt, ob du mich dieses Mal, also ob du diesmal glaubst, mir glaubst, wenn ich sage, die Cowboys gewinnen.
Du bist doch betrunken.
Ja, ein bisschen.
Die nächste Folge wird Ihnen präsentiert von Betty Ford Klinik. So.
Ich habe dir auch gesagt, ob die Cowboys...
Ich habe doch gesagt, hör mir doch mal zu, du Pfeife.
Nein, pass auf, ich tippe wirklich auf die Cowboys. Ich glaube, die Cowboys haben einen guten Lauf. Ich glaube, Dalton funktioniert.
Dalton funktioniert.
Ja, hast du den Catch von CeeDee Lamb, habe ich mir, glaube ich, jetzt 20 Mal angeguckt.
Ja,
ich glaub,
der war auch geil.
Haben ein gewisses Momentum jetzt. Und ja, das Washington Football Team hat auch gewonnen gegen die Bengals. Haben eine gute Defense. Alex Smith ist jetzt drin. Ich glaube, das ist auch kein schlechtes Footballspiel. Ich habe echt Bock auf Thanksgiving. Ich gehe aber mit Dallas.
Okay.
Zu Hause in Dallas gehe ich mit Dallas.
Zu Hause mit Dallas gehe ich mit Dallas. Also es gibt zwei Spiele, die ich euch, da sind wir wieder bei Erklärbär, die ich euch gerne, also ich habe das vorhin mal rausgesucht, wenn ihr jetzt tatsächlich sagt, okay, so Diggi, ich setze mich schon mal um 8 hin, was mache ich denn bis zum Kickoff? Einfach mal googeln. Also November 28. Also der 28. November 1974. Guckt euch das an, gibt's ein Highlight-Video bei YouTube. Und zwar die Washington Redskins gegen die Dallas Cowboys. Eins der geilsten Spiele. Im dritten Viertel lagen die Cowboys richtig weit zurück. Roger Staubach, der absolute, also Captain America himself, musste verletzt raus. Sein Nachfolger, Drew Pearson, kannte keine Sau zu dem Zeitpunkt. Das ist ein bisschen so der Ben DiNucci der 70er. Geiles Spiel, kann ich euch sehr empfehlen. Und natürlich von 1993. Ein sehr geiles Spiel. Miami Dolphins gegen Dallas Cowboys. Da liegt tatsächlich, Achtung, festhalten, in Texas Schnee. Also es sieht aus wie Green Bay, es ist aber Texas. Es ist eins der geilsten und abstrusesten Spiele. Das ist das Spiel vom 25. November. Das sind tatsächlich Aushängeschilde der Dallas Cowboys. Also manche auch negativ, aber egal. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Die von 1934, die Highlights könnt ihr euch sparen. Das ist schon noch mit Lederkappe und tatsächlich in Schwarz-Weiß nicht so sehenswert. Ich glaube aber, dass Mike tatsächlich recht haben wird. Denn die Dallas Cowboys mit CeeDee Lamb, mit Andy Dalton, Red Rifle, mit einem Zeke Elliott, der wieder läuft und vor allem mit einer Defense, die wieder weiß, wie man Football spielt, das wird eine harte Nuss für Washington. Ich glaube, es wird ein ziemlich enges Ding, also so ein bisschen tatsächlich wie November 1974, aber ich glaube tatsächlich, dass die Cowboys das Ding gewinnen.
Trage ich ein, auch du gehst mit den Cowboys.
So.
Jetzt kommen wir zum späten Spiel, was endlich mal wieder kommentiert wird von Carsten
Spätermann. Ja, mitten in der Nacht.
In Zusammenarbeit mit Roman Motzkus auf Pro7. Ich freue mich da sehr, euch beide nachts das Spiel kommentieren.
Ja, Sir Statsalot und ich. Motzkus und der Spinner und ihr seid die Gewinner. Das wird super.
Sir Statsalot, das gefällt mir sehr gerne. Also finde ich überragend für Roman. Und das Spiel, da haben wir in der letzten Folge schon so ein bisschen hitzig diskutiert über die Baltimore Ravens, weil ich gesagt habe, das ist für mich nicht mehr das erste Date, wo du was verkackst, sondern das ist jetzt regelmäßig und die Ravens haben mich einfach brutal enttäuscht und mein Herz ist gebrochen. Und da haben wir schon so ein bisschen über das Spiel jetzt geredet, weil jetzt müssen sie nach Pittsburgh zu den 10-0 Steelers, also das nächste große, wichtige Spiel, wo es um super viel für die Ravens geht. Also Playoffs werden langsam auch eng, wenn sie jetzt weiterhin Spiele verlieren werden. Und die nächste nicht so geile Nachricht kam bereits heute, und zwar J.K. Dobbins und Mark Ingram fallen beide für das Spiel aus, denn beide wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Heißt also, ihnen fehlen auch noch zwei Running Backs gegen diese Defense. In Sachen Passspiel sind die Ravens auf dem 31. Platz der Liga, was Yards angeht. So viel zu Lamar Jackson. So, jetzt erklär du mir, warum ich auf die Ravens setzen sollte.
Pass auf, das kann ich dir ganz einfach sagen. Also, dieses Spiel ist tatsächlich auch ein Rivalry-Game. Also, da geht's ja um was. Mhm. Seit 2008 gibt es 14 Spiele, wo einer als haushoher Favorit angereist ist. Denken wir mal zurück an diese Flacco-Phase, weißt du, wo es bei den Steelers nicht so gut lief und so weiter und so fort. Ja. Es war scheißegal, wer da als haushoher Favorit eingelaufen ist. Diese Spiele, 14 Mal seit 2008, sind die Spiele mit 3 oder weniger Punkten entschieden worden. Das als Punkt 1. Das will ich jetzt nur mal so sagen, um das Ganze hier zu neutralisieren. Also um die Schweiz kurz mal auszurufen.
Bevor du Punkt 2 machst, du weißt, wie gerne Statistiken habe von Teams, die vor 10 Jahren gespielt haben, ne? Oder vor
ich bin der Lehrling von Sir Statsalot. Ich muss hier jetzt einfach auch mal glänzen. So.
Okay, weiter.
Auf der anderen Seite, pass auf. Ja, und ja, die sind schlecht im Pass. Ja, alles cool. So, wir sind jetzt nur bei diesem Jahr, weil Mike möchte ja immer nicht über Historie, sondern wir sind jetzt nur 2020. Die Pittsburgh Steelers lassen nur 17,4 Punkte zu. Die Baltimore Ravens nur 19,5. Die sind nämlich tatsächlich Platz 1 und 3 in zugelassenen Punkten. Dazwischen liegen nur die Rams und wie gut die waren, haben wir jetzt schon vorhin besprochen. Ja. Forced Fumbles. Also ich würde anstelle von Juju Smith-Schuster und wie sie alle heißen, würde ich mir mal aber ganz sicher ein bisschen Sekundenkleber auf die Handschuhe machen. Denn tatsächlich 18 Forced Fumbles schon auf Seiten der Ravens Defense. Danach kommt eine ganze Zeit gar nichts. Also da kommt jetzt nicht die Steelers. Das ist jetzt tatsächlich, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Auf Platz 2 übrigens Buffalo, Chicago, Cleveland, Miami und Philadelphia mit 11. Und dann der nächste mit 10, das ist dann Detroit und Seattle. So, aber das wollte ich jetzt nur mal so.
Ausfällt. Also der ist auf dem Injury Report, das ist mir gar nicht aufgefallen letzte Woche. Aber
auf einer Flagge ausgerutscht.
Der ist auf einer Flagge ausgerutscht und hat sich so verletzt, kein Scheiß. Die Steelers bangen also um ihn. Klar, sie haben mit Chase Claypool noch jemanden, der aktuell brutal abliefert, aber so ein Juju, das wird gegen die Ravens auch wieder wehtun, weil so schlecht, du hast es gerade schon gesagt, ist die Defense der Ravens auch gar nicht. Also auch da müssen die Steelers sich was einfallen lassen. Also ich glaube auch, es wird ein enges Spiel. Ich glaube tatsächlich, dass das Doppelausfall auf der Running Back Position schon wehtun kann. Also einfach
ja, nur. Aber warte ganz kurz. Also ja. Ich habe hier auf diesem Zettel, ich bin ja schon im Vollvorbereitungsmodus und wie man an meiner leicht aufgekratzten Stimmung hört, freue ich mich auch richtig auf dieses Spiel. Ich freue mich wirklich. Ich weiß, das wird eine ganz harte Nummer. Also ich mache das Football XXL Wochenende. Ich darf, / muss, / darf zur Webshow. Dafür fliege ich dann natürlich schon mittags hin. Dann lege ich mich gefühlt ein bisschen hin, bis Roman mich romantisch aus dem Bett schubst. Dann marschieren wir ins Studio, dann machen wir nachts um 2 das Spiel. Dann verbringen wir die Zeit zusammen, werden vielleicht irgendwie so das ein oder andere Special aufnehmen, keine Ahnung. Wir müssen nämlich Zeit totschlagen bis 18 Uhr. Da fliegen wir erst zurück. Und dann bin ich am Sonntag schon wieder da und mache mit Volker Spiel 1 und Magazin. Also ich bin im Vollvorbereitungsmodus. Auf meinem Schreibtisch links liegt alles für Donnerstag und rechts liegt alles schon für Samstag. Ich gucke jetzt nochmal nach links, um Mike jetzt nochmal ganz kurz noch 2 Zahlen um die Ohren zu werfen, bevor er sich entscheidet. Also seit 2019 sind diese Baltimore Ravens tatsächlich, also absolute Road Warrior, die sind nämlich tatsächlich 11-2 on the road.
Okay, das ist natürlich, also du weißt, ich mag Statistiken von früher, aber das ist natürlich
etwas, das ist auch eine sehr aktuelle. Also das sind die letzten zwei Jahre.
Ich bin ein kompromissloser Typ. Wenn mein Herz gebrochen ist, dann bleibt es auch gebrochen. Ich gehe 100% mit den Steelers.
Gib ihm doch eine Chance.
Nein, ich bin all the way für die Steelers in diesem Spiel. Ich glaube, es ist aber eine der wenigen letzten Situationen, wo die Steelers eine Niederlage in der Regular Season kassieren können, weil danach die Spiele werden noch einfacher. Das heißt, also für alle, die es mit dem Perfect Record der Dolphins halten und so weiter, die müssten jetzt eigentlich den Ravens die Daumen drücken. Die Ravens haben mich zu oft enttäuscht dieses Jahr. Ich bin ganz ehrlich, Big Trust und so weiter und so fort, sie haben mich dieses Jahr zu oft enttäuscht und gegen die Titans war es mir einfach zu viel. Deswegen gehe ich mit den Steelers, glaube, es wird ein enges Spiel und glaube trotzdem, dass die Ravens Siegchancen haben. Ich glaube nur nicht, dass sie es über die Bühne bringen.
Warte mal, ich muss hier nochmal blättern. Vielleicht finde ich noch irgendwas, was dich komplett in den Bann zieht. Das ist wieder 2019.
Mach mal,
da,
ich hab
da ist der, Zeit. Da ist der Mike schon mit seinem Getränk gleich zu Ende. Du siehst, ich blätter sehr viel. Leer. Markus Peters, ja.
Wie viele Seiten hast du eigentlich da?
Ich druck ja nicht alles aus, weil ich habe ja, ich bin ja, also ich weiß ja, ich habe Esel und bla. Nee, so. Also ich könnte es, warte, ich mach's für dich mal auf. Nur, dass du mal siehst, was ich rein theoretisch, also ich suche mir immer nur die wichtigsten Sachen raus, mache dann Screenshot und baue mir meine eigenen Statistikzettel und Informationszettel zusammen. Weil, Achtung, alle Mann festhalten. Der Game Release der Pittsburgh Steelers, 174 Seiten. Der Game Release der Baltimore Ravens, die haben wahrscheinlich mehr zu erzählen. Die haben auch, ihr müsst euch das so vorstellen, bei den Steelers ist es mehr so Roman, also mehr Zahlen, 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 ohne bunte Bildchen. Bei den Ravens ist es eher so für Carsten gemacht, da sieht man auch mal einen Spieler. So mit Fotos und martialisch reinblicken und so. Also zum Beispiel Patrick Queen guckt ganz böse und so. Das funktioniert ganz gut. Und dann habe ich ja noch die Patriots hier auch noch und gegen die Cardinals. Und Cardinals, das ist ein sehr geiler Release, also mit viel, viel Bildern, viel Hintergrundwissen. Also nach dem Motto, was ist sein Lieblingsvideospiel, was ist da am liebsten, bla bla. Und bei den Patriots ist es einfach Bill Belichick-Style. Das sind keine Bilder, nur Zahlen. Und beides übrigens paradoxerweise. Auch über 200 Seiten. Läuft bei mir.
Ja, was tippst du jetzt?
Dass ich noch am Blättern bin. Warte kurz. So, Herr Lehrer. Trink noch einen Schluck Capri-Sonne, warte.
Ja, jetzt sag endlich Pittsburgh, komm. Laberst mich hier voll mit erstes
Date. Ach, Baltimore, komm, was soll der Quatsch?
Ehrlich?
Ja, klar.
Oh, der Bait.
Okay. Ja, du, also ich, Ben hat mir vorhin netterweise meine Farbe hier vor die Tür gestellt. Der ist ja Steelers-Fan, wir sprachen schon drüber.
Grüße, Ben. Go Pittsburgh.
Ja, nee, eben nicht. Weil wir haben dann, ich habe ihn dann angerufen, ich sage, danke Ben und so, weil, ne, ich weiß, das Social Distancing und so, bla bla bla. Hat er sich also nicht getraut zu klingeln. Alles cool. So, dann haben wir telefoniert, habe ich mich ganz lieb bedankt. Und dann haben wir über den Spielplan der Steelers gesprochen. Und er sagt, irgendwann werden die noch verlieren. Ich sage, was ist denn mit dir schiefgelaufen? Sagt er, ja, ist aber leider so, weil je öfter du jetzt die nächsten Spiele gewinnst, also Ravens wird eine harte Nuss, Washington geht noch, dann kommen allerdings die Bills, die Bengals, okay, Burrow ist raus, aber die Colts und die Browns am Ende, da wird einer spätestens so. Und ich bin ja bekennender Dolphins-Fan. Und ich muss jetzt ganz deutlich sagen, ich würde tatsächlich auf die Steelers tippen, aber ich tippe einfach aus purem Prinzip, weil hier ein riesengroßes Dolphins-Logo hinter mir hängt, geht es nicht, dass die schon wieder gewinnen. Das geht nicht. Ich möchte jetzt endlich eine Niederlage sehen und die kommt jetzt, denn Don Wink Martindale, der Defense-Koordinator der Ravens, der wird Big Ben schön in die Suppe spucken. So.
Okay, ich trage ein, du gehst mit Baltimore, ich gehe mit Pittsburgh. Zu Ende dieser Quickie-Folge müssen wir noch ganz laut sagen, Carsten, Happy Birthday. Denn Ryan Fitzpatrick hat Geburtstag.
Yes, das ist ganz wichtig. Happy Birthday, mein Freund.
Ja, grüß dich, mein Lieber. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, Ryan. Wenn du das hörst.
Ich meine, entschuldige bitte, wenn Siri schon unser größter Fan ist, dann kann natürlich auch Ryan Fitzpatrick, der vielleicht kein Wort Deutsch versteht, aber er sitzt im Lockerroom, hat die Kopfhörer auf und sagt sich mal, klingt lustig, ich weiß nicht, was die sagen.
Ich habe das Bild vor Augen, genau.
Und aber jetzt, sagt er, und jetzt nimmt er den Kopfhörer ab und sagt zu Tua, Digga, die reden über mich. Keine Ahnung was, aber die sprechen über mich.
Und am Freitag werden wir dann natürlich die drei Spiele analysieren und dann auf die Spiele am Sonntag blicken. Wir müssen mal gucken, wie wir es zeitlich machen, wenn du so die ganze Zeit unterwegs bist, oder Carsten? Dann schaffst du das.
Irgendwie Na, mal gucken. Jedes Problem ist ja lösbar, meine Damen und Herren. Jedes Problem ist ja lösbar. Auch das Problem, dass die Steelers nicht undefeated durch die Saison gehen. Und okay. Dementsprechend werde ich jetzt mich wieder mit dem linken Zettelhaufen hier beschäftigen. Ich im Gegensatz zu Kollege Schnürschuh darf jetzt ja noch keinen Alkohol trinken. Ich muss ja noch ein bisschen arbeiten, weil sonst kann ich meine eigenen Notizen nicht lesen. Und das wäre ziemlich kacke.
Ich bin durch. Ich habe meinen Drink jetzt auch durch. Ich widme mich jetzt wieder
der PlayStation. Ich bin durch, ist auch ein schönes, also es heißt ja sozusagen, ne, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, aber durch bist du noch nicht. Da ist noch
Hoffnung. Nein, durch. Ich freue mich auf jetzt ein bisschen PlayStation spielen und so. Das ist schön.
So ein bisschen PlayStation spielen. Ein bisschen PlayStation spielen. Nimm den mittleren Controller in der Hand.
Okay, mach ich.
In the house, in the house, the house, the house.